Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und heute darf ich einen Kollegen begrüßen. Er ist ein Journalist, ein schreibender Journalist primär. Und er muss sich jetzt beweisen, dass das auch hinter einem Mikrofon funktioniert. Er war unter anderem Chefredakteur beim Tagesanzeiger. Er ist nach wie vor treu beim Tagesanzeiger und ist heute für Ressort Politik und Wirtschaft zuständig. Ich begrüße ganz recht herzlich den 1983 geborenen Mario Stäuble hier bei Aktiv Radio.
Guten Morgen miteinander.
Mario, du stammst aus der Ostschweiz. Ich glaube schon, wenn man hört, guten Morgen miteinander, kannst du vielleicht noch mal schnell sagen, wie es
Guten Morgen miteinander. Man muss aufs R hören, genau.
Genau. Woher kommst du, Mario?
Ich bin in Felbenwilhausen geboren. Das ist ein Dorf, gerade bei Fraufeld, so im Thurtal. Früher noch 2000 Einwohner, jetzt 3000. Ist sehr schnell gewachsen. Und ich bin dann an die Uni auf Zürich. Und habe dann lange in Zürich gewohnt und wohne jetzt in Winterthur.
Der Thurgau ist ein Kanton, wo wir nicht so richtig kennen. Also St. Gallen, das kennen wir noch, da wissen wir, da gibt es eine Stiftsbibliothek. Aber der Thurgau, mal, da wissen wir, da gibt es Most, oder? Da gibt es viel, viel Äpfel. Aber sonst haben wir eigentlich keine Ahnung von dieser Ostschweiz. Eigentlich schade, oder?
Ja, ich finde schon. Also ich finde, es ist ein interessanter Kanton, weil es gibt ja Kantone, die einem extrem prägen, wenn man von dort kommt. Also zum Beispiel aus den Bergen raus, die Berner, die Bündner, die Walliser, die sind auch sehr stolz auf das. Der Thurgau ist dort also er hat wie zwei Bezugspunkte. Die einen gehen Richtung St. Gallen, die anderen gehen Richtung Zürich. Es ist wie so ein Hinterland, in Anführungsstrichen. Und das Erste, wo man immer sich damit identifiziert, ist der Dialekt und die Äpfel. Und du hast beide schon genannt in den ersten 10 Sekunden.
Ist denn die Ostschweiz ein bisschen vernachlässigt eigentlich? Würdet ihr Ostschweizer sagen, man müsste mehr machen mit uns, man müsste uns mehr berücksichtigen?
Also eben, ich bin selber weg, seit ich Student bin. Das ist einer von den das passiert bei vielen, oder? Aber es gibt auch die, die dann wieder zurückgehen und dann wieder sich niederlassen, gerade in Fraufeld oder in Wiefeld oder so. Und es ist halt so, dass es kein eigenes grosses Zentrum hat, gibt es wie... Es hat wie nicht so eine grosse Schwerkraft, also Anziehungskraft. Die Anziehungskraft liegt außerhalb des Kantons. Die sind eben in St. Gallen oder in Zürich oder in Winterthur zum Teil auch. Und das gibt einfach so ein bisschen einen Zug weg von dem Kanton. Aber gleichzeitig gibt es immer auch wieder es gibt einige Unternehmen, es gibt den See, das Ufer und so. Und einfach eine sehr schöne Gegend auch. Und durch das glaube ich schon auch, es ist ein Stück weit unterschätzt.
Was muss man anschauen? Also nehmen wir an, ich hätte jetzt Zeit, am nächsten Wochenende kurz in die Ostschweiz zu gehen, Richtung St. Gallen. Was gehe ich im Thurgau anschauen?
Also wenn das Wetter gut ist, würde ich das Velo einpacken und einfach am See nachfahren. Das ist einfach wunderschön.
St. Gallen sagt mir auch wirtschaftlich, die haben immer wieder mal so ein bisschen Probleme, in dem Abwanderung eben stattfindet, also die grossen Firmen nicht mehr unbedingt dort sind. Ist das tatsächlich so? Ist die Problematik eklatant hier? Ist St. Gallen ein bisschen auf verlorenem Posten und Thurgau damit auch?
Nein, eben, wie gesagt, es gibt wie einen Teil, der richtig Zürich orientiert ist. Ich glaube, es ist wirklich ein Punkt, dass es kein Wirtschaftszentrum gibt in diesem Sinn.
Von was lebt denn der Thurgau? Also wenn alle nach Zürich gehen und wir Zürich orientiert sind, dann können sie auf Zürich arbeiten, zahlen aber ihre Steuern dann im Thurgau.
Also, es ist sicher ein Pendlerkanton, oder? Also die S-Bahn, die gekommen ist, hat zu dem Sog beigetragen, oder? Auch mein Dorf, wo ich drin aufgewachsen bin, ist ein Stück weit ein Pendlerdorf geworden. Also, es gibt viele Leute, die Richtung Winterthur pendeln und Richtung Zürich. Von was lebt er? Also, ich muss sagen, ich kann jetzt nicht Zahlen aufdröseln, die aktuellen. Aber es gibt wie ein paar Unternehmen, die wichtig sind. Das bekannteste ist Stadler, oder? Busnang. Und von denen gibt es ganze Reihen. Und dann ist halt die Landwirtschaft wichtig und so. Und ja, ich glaube, es ist wirklich, man muss sich ein bisschen darauf festheben, dass es kein Zentrum gibt.
Sind denn die Thurgauer aktuell verrückt, dass die SBB ihre Züge in Deutschland bei Siemens kauft?
Also ich muss sagen, das ganze Land war ein bisschen verärgert, oder? Also es war wirklich interessant, wo der Entscheid kam, wie die Emotionen aufgewallt sind. Aber ich glaube, das ist nicht etwas Thurgau-spezifisches. Ich glaube, es ist etwas Schweiz-spezifisches. Und ich glaube, der Grund, warum alle so verrückt sind, ist, weil der Auftrag so gross ist und der Preisunterschied so klein. Und das ist ein hartes Kriterium. Und da sehen alle gerade, okay, da ist etwas ganz nahe beieinander und trotzdem hat man sich für die Deutschen entschieden. Und das hat die Leute verrückt gemacht. Aber tatsächlich ist halt, dass es eine Ladung andere Kriterien noch gibt, die man noch nicht so richtig kennt, wo wir jetzt am Guseln sind, ehrlich gesagt. Und also alle Redaktionen sind versucht herauszufinden, hey, also, die SBB hat ja gesagt, sie hat einstimmig entschieden. Und hat gesagt, alle haben, also das ist eine klare Sache gewesen, sozusagen, obwohl der Preis so nahe beieinander war. Und dann gibt es aber zwei, drei Argumente, die auftauchen. Zum Beispiel, dass man den Zug von Siemens, dass der noch muss bis zu einem gewissen Grad modifiziert werden, dass er genau dem entspricht, was dann auf die Schiene kommen sollte. Und da sind halt wir Schweizerinnen und Schweizer auch ein bisschen brannte Kinder wegen dem Schüttelzug oder wegen dem Dosto, den man neu entwickelt hat, der dann auch auf die Schiene gekommen ist. Und darum hat man sich das Gefühl, ist sich da auch wieder irgendetwas vergraben, das dann alles wieder ein bisschen komplizierter macht am Schluss auf Siemens Seite. Und das auch eher wieder für die Schweizer Lösung spricht, wo halt quasi einfach ein erprobtes Modell ist, das direkt auf die Schiene
kommt. Also
kurz gesagt, man ist misstrauisch gegenüber dem Entscheid.
Also ich verstehe das. Also die Schweizer sind wirklich talentiert in dem Machen. Nehmen wir zum Beispiel die Drohnen, die gekauft worden sind in Israel. Dort hat man ja gesagt, die RUAG tut dort noch die Ernährungsproblematik lösen für die Drohnen. Also die Drohnen können im Moment nur fliegen, wenn ein Helikopter mitfliegt. Also das ist im Prinzip der Witz des Jahrhunderts. Und man ist unsicher, ob man das jemals herbringt oder nicht. Und jetzt will man die Israeli ein bisschen an die Kandare nehmen und sagen, die sind auch mitschuldig, dass das nicht richtig funktioniert. Aber da scheint man ein paar hundert Millionen in Sand gesetzt zu haben. Ich verstehe natürlich die Leute jetzt in Busnang, oder, dass die sicher nicht so lustig das finden, weil sie haben ein bisschen Angst um ihren Arbeitsplatz sicher auch. Das Gleiche gilt ja eigentlich auch für Pilatuswerk. Das ist auch ganz eine interessante Geschichte, wo wir in Nidwalden haben, also auch ein kleinerer Kanton, oder sogar ein sehr kleiner Kanton, einfach wirtschaftsstark, wo bremst sind worden durch die wahnsinnigen Zölle, die wir hatten, die 39%, die jetzt soll ja auch Geschichte sein. Also das ist schon so. Also wir sind voll irgendwie in dieser internationalen Politik drin und das hat einen direkten Einfluss am Schein auf unsere Arbeitsplätze.
Auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt, wenn jetzt Nidwalden und der Thurgau würdest vergleichen miteinander, ich glaube Nidwalden ist noch stärker abhängig von Pilatus wie jetzt ein Thurgau von Stadler. Also der Thurgau ist breiter aufgestellt. Aber in Nidwalden ist es wirklich so, dass Pilatus ist Nummer 1 und der kommt lange nichts mehr und es ist fast strategisch bedeutsam für den Kanton, dass dem Unternehmen gut geht. Aber ich weiss nicht, ob du mal dort gsi bist in letzter Zeit. Die ziehen Fabrikhallen an Fabrikhallen rauf. Die können gar nicht noch mitliefern. Also es ist, das Unternehmen wächst wie verrückt, weil die einfach zwei, drei Flüger anbieten, die unglaublich populär sind. Und ich glaube, dass die mit diesen Zöllen, die kommen schon zurecht irgendwie. Die müssen jetzt einfach sich ausrichten darauf, dass sie einen Teil davon in den USA fertig bauen. Und also, ich glaube, sie haben recht die Probleme gehabt, wo es bekannt worden ist, wie sie sich zuerst müssen überlegen, wie es damit umgehen. Aber jetzt tönt es eigentlich nicht ganz so beunruhigt, wie man es im ersten Moment
würde denken. Also jetzt sind ja aus 39% sind ja jetzt 15% geworden. Also
genau.
Die Zölle, die schmelzen ja wie der Schnee oder die Sonne. Vielleicht gibt es ja sogar mal irgendwann null, wer weiß, oder? Wenn die Amerikaner dann irgendwann merken, dass die Inflation so massiv angestiegen ist in ihrem eigenen Land, dass die Zollgeschichte vielleicht gar nicht so wahnsinnig intelligent ist. Wir kommen nachher dort drauf zurück. Aber Mario, ich würde gerne noch mal bei deiner Person ein bisschen bleiben. Mhm. Also du hast Jus studiert. Das konnte ich in den Vorbereitungen lesen. Jus studiert, was heisst das? Hast du nichts Gescheiteres gewusst? Oder hast du einfach gefunden, ich habe ein tiefes Sendungsbewusstsein. Ich will am Recht, ich will das durchsetzen. Und darum gehe ich jetzt als junger Student an die Uni und lehre die Juristerei.
Nein, es ist viel einfacher. Mich hat einfach interessiert, wie das wir uns eigentlich organisieren als Gesellschaft. Oder? Wie funktionieren wir? Und wie sagen wir, was ist okay, was ist nicht okay? Und die Juristerei ist sozusagen das Betriebssystem der Gesellschaft. Jetzt ganz Stunde gesprochen. Dort steht drin, was man eigentlich darf, was man nicht darf, wie man miteinander zusammenarbeitet, wie man zusammen ein Unternehmen gründet, wie man einen Verein hat zum Beispiel auch, wie man einen Verein organisiert, dass der funktioniert oder nicht. Auch was passiert, wenn man eigentlich die Regeln überschreitet oder über Grenzen geht. Also mich hat zum Beispiel Strafrecht sehr fasziniert am Anfang auch, weil ich gefunden habe, okay, wie funktioniert das eigentlich auch, wenn jetzt jemand etwas Verbotenes macht, warum straft man jemanden und funktioniert das überhaupt? Und ich habe das super spannend gefunden und ich bin in verschiedene Vorlesungen gegangen. Ich bin zum Beispiel auch in eine Bauingenieurvorlesung gegangen, an der ETH, um zu schauen, das hat mich auch interessiert, wie baut man eine Brücke zum Beispiel. Und habe dann aber gefunden, nach ein paar Vorlesungen, nein, das ist dermaßen interessant, ich muss das studieren. Also ich habe wirklich einfach reine Neugier. So.
Hat dir das auch schon richtig geholfen? Also du bist ja nicht mehr in der Juristerei tätig, sondern du bist jetzt im Journalismus. Hat dir die Juristerei eigentlich auch schon richtig geholfen, dass du bei etwas mehr können sagen, das kann ja gar nicht sein?
Ja, also es hilft mir die ganze Zeit. Weil, oder jeder Prozess, der passiert, ist juristisch unterlegt, oder? Also von der Zölle über die Pandemie bis zu jedem Verbrechensfall gibt es einen juristischen Aspekt. Es ist wie, jede Story ist auch eine juristische Story auf einer gewissen Ebene. Und wenn man das Betriebssystem in Anführungsstrichen ein bisschen versteht, dann kann man antizipieren, wie sich etwas wird abspielen und man weiß auch, wo muss etwas durchgehen. Oder? Also jetzt bei der Zölle zum Beispiel, oder? Jetzt kann nicht einfach der Bundesrat die Lösung, die man jetzt hier anpeilt, durchboxen, sondern es gibt einen Prozess, es wird ein Verhandlungsmandat geben, dann muss das konsultiert werden und je nachdem, wie viel Gesetz man dann muss anpassen, geht das durchs Parlament und dann ist die Frage fakultatives Referendum. Aha, es ist realistisch, dass am Schluss das Volk wird über die Zölle abstimmen, in irgendeiner Form. Und das kann so eine Art Trump-Veto werden, oder? Je nachdem, wie das läuft, wie das angebüschelt wird. Und dann ist dann schon noch interessant, oder? Die Leute sind sehr Trump-kritisch, aber gleichzeitig hat es ja auch Konsequenzen für die Wirtschaft unter Umständen. Das wird eine sehr interessante Debatte werden und je nachdem, wie das zeitlich läuft, ist vielleicht hat der Herr Trump dann die Midterms verloren in den USA und ist nicht mehr so mächtig, wie er jetzt ist und hat vielleicht noch vom Supreme Court von den USA irgendwie das erste Zollregime, das er jetzt aufgezogen hat, verloren. Dann sind wir in einer ganz anderen Welt wieder. Und ich glaube, die Juristerei hilft einem einfach wie ein bisschen so die Wege zu sehen, wie Sachen können, wo Sachen können nehmen
können. Der Sonntag zu oben damals, wo bekannt gegeben wurde, dass Credit Suisse aufgeht in der UBS, dass es eine Fusion gibt, bist du dort als Journalist eigentlich im Bundeshaus gewesen, oder hast du das am Fernsehen angeschaut?
Ich bin an im Büro gehockt, daheim, und habe geschafft von daheim aus.
Ja, hast du über etwas anderes geschrieben?
Nein, wir haben über das geschrieben. Wir haben es dann irgendwann gesehen, oder? Das ist ja extrem schnell gelaufen dann. Und es war sehr unter dem Deckel gewesen, aber man hat eigentlich in der zweiten Wochenhälfte gewusst, hey, jetzt das Wochenende, da wird etwas kommen. Und vermutlich, es kann sein, dass die Bank nachher so nicht mehr gibt, oder?
Und dort war unter anderem ein Thema, die sogenannten 81s, oder? Und die 81s,
das kommt an den Börsenliebhaber.
Das sind Gogo-Bonds, oder? Das sind Bonds, die man kann eigentlich in Eigenkapital verwandeln kann. Und dort hat ja unsere Bundespräsidentin gesagt, es ist eine rein wirtschaftliche Lösung, es ist keine staatliche Lösung.
This is a commercial solution. This genau. Is not a bailout.
Jetzt haben wir noch die richtige korrekte Übersetzung dazu. Und was hat dein Juristenherz dort gesagt? Bist du dort bleich geworden? Das Herz hat fast abgestellt. Und ich sage, Frau Bundespräsidentin, wie können Sie so etwas überhaupt nur sagen? Ich tue schnell den Hintergrund bringen. Ich habe vorher schon den Peter V. Kunz bei mir am Mikrofon gehabt. Und der Peter V. Kunz hat das Thema gebracht. Man kennt ihn ja als renommierter Jurist und einer, der sagt, Fadengrad, was er denkt. Er hat vorher schon gesagt, denkt daran, wenn es zu einer Fusion kommt zwischen der Credit Suisse und der UBS, dann haben wir noch irgendein Problem und das heisst 81. Es ist ein kleines Problem, 16 bis 17 Milliarden. Das ist ja fast nichts, das kann man aus der Portokasse zahlen. Und dann ist ja dort an dem oben, sind die auf null abgesetzt worden. Und mittlerweile wissen wir klüger geworden. Der Peter V. Kunz hat Recht bekommen. Es ist vor das Bundesverwaltungsgericht gegangen und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nein, das sieht schlecht aus. Ihr dürft ihr nicht einfach auf Null abschreiben. Das müssen wir noch mal genauer anschauen. Was hat dein Juristenherz damals gesagt? Oder hat dein Juristenherz gar nichts gesagt, weil du einfach gesagt hast, ich weiss nicht einmal, was AT1s sind?
Also ganz ehrlich, ich habe die AT1s nicht aus der Nähe gekannt. Ich bin nicht so tief im Aktienrecht oder im Gesellschaftsrecht drin gewesen, um das Problem zu sehen. Weil die ganze Fusion hat dermaßen viele Fragen aufgeworfen. Nur schon die Bewertung, wie die zustande gekommen ist von der Credit Suisse ganz am Schluss. Oder? Das ist ja, also, wenn es dermaßen schnell muss gehen, dann fallen sehr grosse Entscheide in sehr kurzer Zeit auf Basis von nicht so viel Informationen, oder? Wie der Wert ausgehandelt worden ist, das hat ja dann auch noch sehr schnell noch geändert und man hat nochmal verdoppelt und so. Absolut unprecedented, also das hat es so noch nie gegeben, oder? Und ich finde auch, man hat so etwas entscheiden bei den 81s, oder? Und man hat dann gesagt, das ist sonst nicht tragbar, wenn man die nicht auf Null stellt. Das hat sicher eine starke politische Dimension in diesem Entscheid drin. Und man denkt, man geht das Risiko einfach ein, dass das der Triggerfall sozusagen gegeben ist. Und jetzt ist es einfach so.
Ich frage, glaubst du nicht, der Bundesrat ist einfach zum Teil mega, und zwar sackschlecht beraten gewesen. Also, du hast schnell einen Weg aufzeigen, ob das wirklich stimmt, kann ich nicht 100% garantieren.
Vielleicht muss man einfach sagen, eines von der wichtigen Punkte, die man da muss im Kopf behalten muss, ist, man hat immer von der Trifecta geredet, oder von drei Akteuren, die FINMA, die Nationalbank und der Bundesrat. Es sind verschiedene Instanzen gewesen, die im Zusammenspiel miteinander das Problem bearbeitet haben. Und die ganze Bearbeitung, das ist sicher überhaupt nicht optimal gelaufen, oder? Und nur auch darum hat das überhaupt nicht passieren. Oder jetzt hat ja auch der Bundesrat argumentiert, ja, das ist ein FINMA-Problem.
Ja, das ist super, oder? Also für uns reden wir vom Bund. Wir reden vom Bund. He? Einfach von allen Organisationen, ja, die irgendwie direkt oder indirekt zum Bund gehören.
Ja.
Wenn die damals Folgendes gemacht hätten, die hätten gesagt, die 81s haben heute nur noch einen Wert von, ich sage jetzt 10% beispielsweise. Aufgrund von der katastrophalen Situation, die werden ja gehandelt und die werden zu fast nichts mehr gehandelt. Gleichzeitig schmeißen wir ein bisschen Geld in die Credit Suisse rein, also der Bund, sagen wir 500 Millionen oder so. Und dafür muss der UBS 500 Millionen mehr zahlen. Dann hätten sie nämlich einmal definiert, dass niemand in den Sinn kommt, dass man so 17 Milliarden einfordern muss. Und es wäre tatsächlich ein minimaler Drücker gesehen vom Bund, Geld, das eingeworfen worden wäre in die CS hinein, was sie ja gerade wieder bekommen hätten, nachher von der UBS zurückbekommen hätten, die Liquidität. Und dann wäre die Sache wahrscheinlich relativ sicher sein. Und das ist ja schon fast Kindergarten-Jurisprudenz. Oder? Also, dass denen nicht in die Sinn gekommen ist, das glaube ich einfach nicht. Kannst du verstehen, dass die Schweizer Bevölkerung manchmal schon ein bisschen den Kopf schüttelt und sagt, was haben wir eigentlich für eine Führung?
Ja. Also, ich finde mal die Grundsatzüberlegung, oder, bei diesen 81s. Du hast Fremdkapital, wo in einem bestimmten Triggerereignis in Eigenkapital umgewandelt wird und dann verschwindet es quasi, oder? Also man tut es ist wie so ein Hybrid, oder? Man tut wie so ein bisschen Risiko dort parkieren. Und dann ist die Frage, gibt es so ein Trigger-Event oder nicht? Und dann ist es schon brutal, wenn man so einen Satz sagt an dieser PK, oder? Weil dann tut man quasi sagen, ja nein, das ist einfach eine Transaktion, kommerzielle und nicht etwas anderes. Und das kommt dann landest natürlich genau in dem ganzen Widerspruchsfeld rein. Und ich glaube, wenn man jetzt überlegt, warum Frau Keller-Sutter so argumentiert, ich glaube, sie ist von einem Platz her gekommen, dass sie unbedingt hätte wollen, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sagen, hey, das Risiko landet nicht in unserer Sphäre. Ihren ist, glaube ich, vor allem um das gegangen. Aber dass das auf der Ebene von dieser 81s eine starke Bedeutung wird haben, oder? Das ist vielleicht dort wirklich, also ich bin nicht dabei gewesen. Das wäre mal eine interessante Frage.
Was ist die Position aktuell vom Tagesanzeiger in dieser Geschichte? Wann ist der letzte Artikel erschienen und um was ist es gegangen?
Also mir beschreiben das relativ eng, den ganzen Vorgang, oder? Und das Letzte war jetzt halt der klare Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht, der sagt, der Trigger-Event hat es nicht gegeben, oder? Und jetzt müssen wir schauen, ob Lausanne das bestätigt, weil das wird garantiert vom Bundesgericht landen und einen Leitentscheid geben. Und ja, also ich kann nicht für das Gericht entscheiden, oder? Wir beschreiben das einfach so. Aber es ist natürlich, man kann sagen, oder? Es ist sicher, jetzt rein auf Kommunikationsebene super schwierig, wenn man einerseits sagt, das ist eine kommerzielle Transaktion, aber andererseits den Sonderfall auslöst, sozusagen.
Aber weißt, ich komme nochmal darauf zurück, wie ist die Schweizer Bevölkerung im Moment zu Weg? Oder finden die das cool, wie wir vertreten werden in Bern? Oder finden sie es eben nicht so cool? Oder? Also, gehen wir noch ganz kurz auf die 81s her. Also, mit ein bisschen Beratung und vielleicht den Peter Falk Kunz ein bisschen näher an die Brust nehmen und vorher fragen und nicht nur die dreimal gescheiden, dann hätten sie vielleicht ein bisschen anders reagiert. Also, auch wenn sie nicht wollen, dass der Steuerzahler etwas muss zahlen muss. Jetzt muss er vielleicht viel mehr zahlen, allenfalls, als er dann damals hätte müssen zahlen. Wir wissen es ja noch nicht
genau. Genau. Also, ich finde es so wie. Man muss schon klar sagen, wo die Verantwortung liegt in dem ganzen Case. Und das haben wir auch so genügend aufgeschafft. Also die Credit Suisse, die Bank, die ist nicht, also die ist mismanaged worden vom Höchsten, vom Feinsten. Oder? Also das, und wenn man dann das verfolgt, wie das über die Jahre, was da alles falsch gelaufen ist und wie viel Boni ausgeschüttet worden sind, als wäre das eine funktionierende, erfolgreiche Bank. Dabei ist sie eigentlich von innen her verfault. Oder? Und man hat einfach so getan, als wäre das nicht der Fall. Und hat wieder und wieder und wieder Fehler gemacht. Das ist vor allem mal ein unternehmerisches Versagen. Oder? Das ist die grosse Katastrophe. Und nachher ist das Problem, dass der Regulator und der Bund dann das nicht gelungen ist, das Verfault zu stoppen. Oder? Und aufzuhalten und zu bremsen. Aber das ist halt eine Reaktion auf ein unternehmerisches Verhalten, oder? Und das ist bis zum Schluss so gegangen.
FINMA hat ja relativ frühzeitig hatten sie irgendwelche Sondergenehmigungen der CS gar nicht geben. Ja,
also, die regulatorischen Filter, die schönen, oder?
Also, der, der jetzt in Deutschland ist, wo der Chef ist von der FINMA, hat ja damals immer so ein bisschen an diesem Zeug umeinander geschliffen, sodass es noch passt hat gerade für Credit Suisse, damit sie nicht damals schon bankrott sind gegangen.
Ja, aber das ist auch eine sehr interessante Frage, oder? Wenn du quasi früher noch den Abzug gezogen hättest, oder? Wenn irgendjemand den Abzug gezogen hätte und die Bank dann das Loch ab wäre, weil jemand sagt, sorry, da haben wir eigentlich also die Faulheit benannt hat oder sogar ein bisschen überzeichnet hat, zum Beispiel, dann wäre die Bank dann, hätte es dann irgendein Event gegeben und dann hätte man dann müssen fusionieren oder sie liquidieren nach einem Too-Big-to-Fail-Regulatorium, das es ja gibt. Aber das hätte ganz, ganz übel rauskommen, oder? Weil, also du weißt nicht, was für ein Szenario dann eintreten wäre für die Schweizer Volkswirtschaft und für die globale Weltwirtschaft. Es hätte ja noch nie einen Fall gegeben, wo es einer von den kritischen Grossbanken hätte liquidiert werden müssen. Und darum sind die Leute auch extrem vorsichtig mit dem Anwenden von irgendwelchen Massnahmen, die schwere Konsequenzen nach sich ziehen können. Und haben ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung vor sich hergeschoben, oder? Und gehofft, man kriegt schon um, man kriegt schon um, man kriegt schon um. Und jetzt am Schluss ist es so gekommen, dass man kann sagen, die CS ist weg, das ist furchtbar. Wir haben nur noch eine Grossbank, furchtbar, oder? Kein richtiger Wettbewerb mehr bei der Grossbank in der Schweiz, furchtbar. Aber es hat da nicht irgendwie ein gröberes, sagen wir jetzt mal, Event gegeben in der Weltwirtschaft, wo irgendetwas Gröberes passiert wäre, oder? Also man hat wie auch können, das Allerschlimmste ist verhindert worden. Und jetzt hat man sozusagen noch im Nachgang riesige Probleme, so wie das AT1-Problem und das Glaubwürdigkeitsproblem und so. Aber gleichzeitig ist das Allerschlimmste nicht eingetreten, oder? Eine Wirtschaftskrise in der Schweiz, oder sagen wir mal sogar verschwundene Ersparnisse von den Konsumenten oder so. Das hätte alles auch passieren können. Oder Pensionskassen, wo Investments verlieren oder so, auf einer viel grösseren Skala. Also von dem her, was rausgekommen ist am Schluss, es ist unangenehm, es ist grusig, es zieht endlos juristisches Gezerre nach sich, aber wir sind einigermaßen stabil daraus rausgekommen. So.
Aber weißt, man kann ja etwas akut lösen oder man kann es in Ruhe lösen. Und der Branson ist nach Deutschland gegangen, glaube ich, 21. Mhm. Ist er schon weg, oder? Mhm. Und er war ja der, der am China eine sehr gute Droge zur CS hatte und die FINMA-Vorgaben immer ein bisschen so angepasst hat, dass es gerade noch passt hat eben für Credit Suisse.
Also ich bin klar der Meinung, dass man viel früher noch hat man viel schärfer drin.
Und eben, also, Leute viel, wir reden viel 21.
Mehr. Ja, ja, also, aber ich rede nicht nur von 21. Ich rede, weißt, ich habe zum Beispiel den Mosambik-Fall eng begleitet. Wir haben eine grosse Recherche gemacht. Die ganze Green Seal-Geschichte. All die Fälle, die wirklich CS viel gekostet haben, das hat man, da hat man einfach viel zu viel schleifen lassen über lange Zeit. Oder? Man hat sich immer wieder darauf eingelassen, man hat irgendwie Konsequenzen angedroht und die nicht durchgezogen. Also das ist sicher ein Teil von der Verantwortung liegt dort, dass man quasi die, ich sage jetzt mal, das Faulen im Inneren von dem Unternehmen nicht bremst hat. Oder? Das ist ein Teil von der Verantwortung. Und die Firma hat dann immer gesagt, ja, wir haben die Instrumente gar nicht. Wir können gar nicht so scharf dahinter, oder? Und dann, wenn wir das politisch wieder fordern, dann hätten wir keinen Stich und so. Und das stimmt ein Stück weit, aber ich glaube auch, dass es die Aufgabe gewesen wäre, vom Regulator halt Leute zu bellen und zu sagen, sorry, ich brauche mehr Werkzeuge in meiner Werkzeugkiste, oder?
Also, genau richtig. Also im Prinzip der Bösewicht ist eigentlich die Swiss selber und nicht unbedingt die, die das nachher müssen flicken, oder? Das kenne ich schon auch ein bisschen, oder?
Ja, aber jetzt ich meine, oder, wenn du einen Patienten im Spital hast, dann ist er mal im Spital, dann kannst du sagen, oder hat sich vielleicht selber im Fuß geschossen, oder? Dann ist er mal, hat er ein Problem, oder? Aber gleichzeitig ist der Arzt ja auch der, der dann versucht, das Beste zu machen, um einem Patienten zu helfen. Und wenn der Patient, also wenn der Arzt selber merkt, mein Chirurgenbesteck ist veraltet oder rostig, dann sollte er vielleicht auch Alarm schlagen, oder?
Habt ihr beim Tagesanzeigen sagen, das auch mal ein bisschen personell auseinandergenommen? Also ich will zum Beispiel einen vorziehen, das ist der Severin Schwan. Der Severin Schwan ist Chef von der Roche, ist jetzt immer noch im Verwaltungsrat und als Präsident, also so ganz unwichtig ist er immer noch nicht. Und er ist Chef Personelles im Verwaltungsrat von der Credit Suisse. Und man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf her und nicht vom Schwanz her. Und den hat man machen lassen. Er hat ja die Leute geholfen aussuchen, die den Mist nachher schlussendlich gemacht haben. Und irgendwie ist er völlig glimpflich davon gekommen. Also in der Schweizer Presse hat man den Severin Schwan einfach in Ruhe gelassen. Hat man den in Ruhe gelassen, weil er einfach eine so eine mächtige Person ist?
Nein, es geht nicht um Macht. Ich glaube, also wir haben kritische Artikel geschrieben über Severin Schwan. Er ist, jetzt muss ich aufpassen, Vizepräsident gewesen, glaube ich, vom VR.
Und, er ist einfach Vorsteher vom Personellen.
Genau, oder? Er war eine wichtige Figur in dem VR. Ja, wir haben kritisch geschrieben über ihn. Aber ja, also ich meine, am Schluss trägt das Board Mitverantwortung, oder? Also, die haben das gesteuert, die haben die strategische Entscheidung gefällt und die haben es zugelassen, dass der Patient kränker und kränker wird, oder? Und haben zu wenig energisch sich dagegen gestellt. Die Verantwortung tragen sie. Das ist so, das ist Fakt. Klar.
Mario Stäbli, du hast ja nicht nur Jus studiert und du bist nicht nur einer der wichtigen Redaktionsmitglieder des Tagesanzeigers, sondern du bist auch noch Musiker. Und du hast ja, glaube ich, mal nicht so recht gewusst, was soll ich eigentlich werden, oder? Unter anderem wärst du auch gern vielleicht mal Profimusiker geworden. Was ist passiert, dass es nicht passiert ist?
Du bist gut im harten Kurvenschlagen Interviews. Also, du musst dich zurückversetzen. Also ich bin im Jahr 2007 von der Uni gegangen, habe Jura studiert, habe überlegt, sollte ich Anwalt werden. Die meisten machen dann das Praxisjahr, werden Anwalt und gehen dann irgendwie in ein Feld. Und ich war am Gericht gewesen, in Zürich. Habe mir das angeschaut, Gerichtswelt, und bin bei der Staatsanwaltschaft in Zürich und habe Strafrecht angeschaut. Und gleichzeitig habe ich schon immer Schlagzeug gespielt, also seit ich 9 bin, und bin immer halt, habe mich weitergebildet und geübt und geübt und geübt. Und wir haben eine Band gehabt, die ist so im Bereich, wir sind so Teil von dieser Mundart-Reggae-Welle. Also der Phenom, den kennt man, der Dodo kennt man und der Elijah, das ist so ein Zürcher Mundart-Reggae-Sänger gewesen. Und ich bin Teil von der Backing-Band. Also wir waren wie so ein paar Musiker, die heissen The Dubby Conquerors, und wir haben gespielt für Reggae-Künstler und für Hip-Hop-Künstler. Und sind recht unterwegs gewesen und haben aufgenommen und so, und das ist immer ein bisschen grösser geworden und grösser geworden. Und gleichzeitig, dann ist so wie der Moment gekommen, wo ich mich entscheiden musste, mache ich jetzt Musik, mache ich jetzt den Anwaltsweg? Und dann habe ich mich für Musik entschieden und habe eine Zeit lang wirklich einfach gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Und ich habe dann wirklich eine Überdosis bekommen von dem, weil das ist sehr anstrengend gewesen und auch sehr, also, ja,
Was hast du gespielt? Ihr habt vor Publikum gespielt?
Ja, sicher.
Nicht für euch selber?
Nein, wir sind auf Tour gewesen. Ich habe zum Beispiel...
Wie muss man sich das Publikum so vorstellen? 3 Leute oder 500
nein,
Leute?
Nein, also bis zu 10'000 Leute. Also wir haben da einen grossen Open-Air gespielt.
Die sind wegen euch gekommen oder die sind irgendwie in die Vorgruppe gewesen oder so?
Also wir haben kleine Sachen gehabt. Wir haben die erste Plattentaufe von Elijah haben wir die grosse Rockfabrik ausverkauft. Wir haben alle noch grosse Open Airs gespielt, mehr oder weniger. Also um St. Gallen und so. Und dann vor allem auch im Ausland, an den grossen Festivals von dieser Sparte. Und nachher haben wir zum Beispiel für Delinquent Habits gespielt. Das ist eine amerikanische Rap-Gruppe, wo zum Teil recht bekannt ist noch. Also ja, das hat schon funktioniert, ein Stück weit. Aber ich habe halt wie auch gemerkt, oder? Ich bin wie aus einer Welt gekommen, wo es auch ein bisschen Widersprüche gegeben hat, oder? Also ich habe immer geglaubt, dass die Gesellschaft, also sagen wir es so, die Juristen sind die allerorganisiertesten Menschen, oder? Alles funktioniert nach Gesetz. Und Musiker sind oft nicht die organisiertesten. Es ist oft auch ein bisschen ein Chaos, es ist kreativ, oder? Es ist spontan. Und ich bin immer so ein bisschen, sowohl bei den Juristen wie bei den Musikern, so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank gehalten. Und nachher habe ich mit der Band aufgegeben und habe gesagt, hey, ich muss etwas anderes machen. Was mache ich jetzt? Werde ich jetzt Anwalt oder nicht? Und dann habe ich ein Volontariat gesehen beim Tagi. Und dann habe ich gedacht, oh, das wäre das Beste. Weil ich habe immer gerne geschrieben und ich war ein Tagi-Kind und ich habe Journalismus sehr gerne gehabt. Ich war immer sehr neugierig gewesen. Und dann bin ich zu dem Tagi und ich habe gemerkt, die Journalisten, die stehen irgendwo dazwischen. Oder? Die Journalisten, die müssen kreativ sein, chaotisch auch ein bisschen, sie müssen sehr agil sein, oder? Weil plötzlich kein CS zusammen und dann musst du irgendwie innerhalb von wenigen Tagen musst irgendwie ein Programm aufstellen, das funktioniert. Und gleichzeitig, wenn du zu impulsiv bist und zu chaotisch, dann wirst du nie ein Medium rausbringen, das irgendwie wo verhebt. Also ich habe gemerkt, das ist genau die richtige Welt für mich zwischen Organisieren und Kreativität. Darum fühle ich mich dort so wohl.
Du warst eine Zeit lang Chefredakteur vom Tagi, zusammen mit der Priska Amstutz. 2023, dem sage ich jetzt Annus Horribilis, also das ist, dort haben wir sehr viel zu tun gehabt mit Sexismus und Woke und anderen Problemen. Ich habe mich fast nur noch selber beschäftigt. Vom Tagesanzeiger hat man sonst fast nicht mehr gehört in dem 2022, 2023. Es hat dann auch zu ganz massiven personellen Umschichtungen geführt. Du bist nachher nicht mehr Chefredakteur gewesen. Hast du das als persönliche Niederlage angeschaut? Oder hast du gesagt, Gott sei Dank ist die Geschichte vorbei?
Nein, also da muss man wirklich zwei Sachen separat auseinanderhalten. Meine persönliche Funktion als Co-Chefredakteur vom Tagi hat nichts mit dem Thema von dem Frauenbrief und so weiter zu tun, wo es ja auch gleichzeitig gegeben hat. Es ist bei mir vor allem darum gegangen und bei der Priska. Oder wir sind eigentlich, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, Tamedia ist organisiert in mehreren Titeln. Oder? Die Berner Zeitung gehört dazu, der Bund in Bern, die Basler Zeitung in Basel, in Zürich der Tagi, dann der Zürcher Unterländer, Lamport und so. Es gibt wie in Zürich ein paar Medien. Und es war eine Zeit lang so, dass die Chefredaktionen sozusagen dezentral organisiert waren. Also jeder Titel hat dezentral einen Chefredaktorin, einen Chefredaktor gehabt. Und Priska und ich sind eigentlich Zürich-Chefe gewesen, aber wir haben auch noch gleichzeitig den Hut von der Chefredaktoren getragen. Aber das war eigentlich vor allem mehr oder weniger ein Ressort, das wir geführt haben. Und nachher hat man sich entschieden, man hat sowieso alles neu organisiert, die ganze Tamedia, und hat sich auf vier Titel konzentriert, auf den Tagesanzeiger, die Berner Zeitung, 24 Heures in Lausanne und die Basler Zeitung. Und aufgrund von dieser Neuorganisation hat man auch die Chefredaktionsfunktion vom Tagi, den Chefredaktorenhut sozusagen, aus der Peripherie rauf ins Zentrum geholt und oben hinzutun. Und man hat auch einen Generationenwechsel wollen und hat gesagt, Raffaella Biro wird neu Chefredaktorin.
Aber du bist ja noch nicht so wahnsinnig alt gewesen, oder? Also, du bist ja, sowieso, eben, du bist ja als extrem jung bist du zu dieser Position gekommen.
Das ist so. Aber man hat wie gesagt, wir möchten, es soll jemand aus der zentralen Organisation, also die Mantelredaktion, die für alle Titel schreibt, die wird gestärkt und die wird auch wieder als Tagesanzeigerredaktion
branded. Ist jetzt das Ganze eigentlich eine politische Antwort gewesen, die du jetzt gegeben hast? Eine sachliche politische Antwort? Oder ist es die Antwort, wie du dir das eigentlich auch selber hättest gegeben?
Nein, das ist die Antwort, die ich mir selber gebe. Und dann hat man sich entschieden, Raffaella, also das ist eine Entscheidung vom Unternehmensspitze, Raffaella als Chefredaktorin einzusetzen. Und ich selber habe immer dafür plädiert, dass der der Chefredaktorentitel im Zentrum sollte sein, weil das ist ein Ort, wo sich, ich habe es ja selber gemerkt, oder? Ich habe den Titel getragen und habe gemerkt, was das bedeutet. Und der Titel muss entsprechend gut verankert sein an der Spitze des Unternehmens. Und darum habe ich gefunden, das ist eine super Lösung.
Aber du hättest ihn angenommen, wenn man den nicht gegeben hat?
Das ist im Fall eine gute Frage. Also, ich weiß nicht, ob ich das hätte können. Aus dem heraus, was ich vorher gemacht habe, versus aus dem, was man nachher hätte müssen können.
Du hast gar nicht darüber nachgedacht in dem Fall.
Aber ich kann nicht darüber nachdenken. Das wäre ja völlig birrenweich, wenn ich das nicht machen würde. Aber ich muss sagen, ich finde das eine gute Lösung. Weil jetzt, was ich jetzt mache, oder? Ich bin dann in die Mantelredaktion habe ich gewechselt und ich trage jetzt die Verantwortung über das Politikressort und über das Politikteam und über das Wirtschaftsteam.
Also das geht für alle Zeitungen auch.
Ja, das ist jetzt für alle Zeitungen.
Berner Zeitung, Bund und so weiter.
Genau.
Und so weiter. Das ist auch
drin. Genau, ich trage jetzt nationale Verantwortung und das ist für mich ein rechter Schritt gewesen. Weil, oder wenn jetzt Zölle kommen, dann muss die Medien eine gute Antwort haben. Also in allen Zeitungen sollte eine gute Berichterstattung am Start sein darüber, was da eigentlich gelaufen ist.
Also eigentlich kann man sagen, vorher hast du Chefredakteur geheissen und heute bist du eigentlich Chefredakteur, heisst einfach nicht mehr so.
Das ist ein bisschen überspitzt, aber es ist so, dass ich heute nationale Verantwortung trage und ich kümmere mich darum, dass wir politisch und wirtschaftlich in all diesen Themen, die du bis jetzt schon angesprochen hast, dass wir Antworten bringen. Und das ist meine Verantwortung. Vorher war meine Verantwortung, ich bringe das in Zürich. Oder? Ich habe für Zürich das gemacht. Das ist auch nicht, also es ist 1,5 Millionen Kanton, grosse Unternehmen, wichtige kantonale Regierung, Zürich Regierungsrat, wir können eine Stunde darüber reden, wenn du willst. Und jetzt ist es einfach das Bundeshaus, nationale Politik, die grossen Unternehmen, die Konzerne der Schweiz. Und das ist einfach nochmal eine Schuhnummer grösser. Und ich spüre, wenn ich publizistisch am Mitwachsen bin. Oder? Ich bin 42, ich habe nicht das Gefühl, ich sei irgendwie ausgewachsen.
Haben Sie das Problem Frauen eigentlich jetzt erledigt? Also nicht sagen, es korrigieren, Frauen sind nicht das Problem, sondern ihr habt das Problem gehabt in der Redaktion. Die Wogen sind ja extrem hoch gegangen und es war ja nicht nur bei euch. Also der Tagesanzeiger selber hat das Problem gehabt, nachher Dagi Maggi hat ein riesiges Problem gehabt mit Galonica. Das ist noch viel, viel weiter gegangen, weil der Spiegel nachher in Deutschland hat sich noch um die Sachen gekümmert. Die Republik ist ja noch an die Kasse gekommen. Radio Television Suisse ist auch an die Kasse gekommen. Oder? Der Gospin, der in Frankreich ist, hat plötzlich nicht mehr auf Sendung gehen in Paris. Also es ist wirklich, der Teufel ist los gewesen. Haben wir das jetzt ein bisschen gelöst? Können wir jetzt aus miteinander und funktionieren wir und respektieren wir einander gegenseitig jetzt?
Also ich würde sagen, die Kultur hat sich massiv verändert, oder? Aber ich glaube, das ist, die Medien sind da ein Spiegel von der Gesamtgesellschaft. Oder was sich bei uns auf der Redaktion abgespielt hat, es hat massive Konflikte gegeben. Das geht auch weit zurück. Also, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ältere Frauen bei uns auf der Redaktion in den Nullerjahren schon grosse Diskussionen geführt haben mit der damaligen Chefredaktion über die Frage, wie sollen eigentlich Frauen repräsentiert sein in der wichtigen Rolle in diesem Unternehmen. Und jetzt, heute, ist es ausgeglichener. Ich erlebe letzte wieder eine Sitzung gehabt, wo wir nur Männer in der Runde waren. Weißt du, eine Planungssitzung. Dann habe ich gedacht, jetzt sind wir wieder mal so weit, jetzt sind es wirklich nur Typen da. Wie ist jetzt das? Und dann war es einfach so gewesen, dass, oder, weil das alles wechselnde Rollen sind, zufällig ist es gerade eine Konstellation gewesen. Aber das ist jetzt heute definitiv die Ausnahme. Oder? Ich habe erstens mal, die Chefredaktorin ist eine Frau und dann gibt es viele Planungsrollen, die super wichtig sind hinter den Kulissen, die von Frauen besetzt sind. Und ich glaube, wir haben wirklich. Ich glaube, wir haben es ein Stück weit gelöst, aber ich glaube auch, man muss unbedingt dranbleiben und schauen, wie sieht der Nachwuchs aus. Man muss schauen, dass der ausgeglichen ist, man muss schauen, dass der divers ist. Ich sage auch, wir haben ein Sekundoproblem. Wir sind wir sind zu wenig Leute mit Migrationshintergrund auf der Redaktion. Wir müssen mehr dafür tun, unsere Redaktion zu diversifizieren. Und das große Problem dort ist, dass wir gleichzeitig alle Redaktionen am Schrumpfen sind, oder? Und gleichzeitig sollten sie sich erneuern. Und das ist extrem anspruchsvoll, wenn beides gleichzeitig passieren soll, oder? Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, ich glaube, es gibt kein einziges Unternehmen, es gibt keine grosse Organisation in diesem Land, das Parlament, die Regierungen, die Spitze der Verwaltung, wo die Transformation nicht am stattfinden ist, oder? Das ist einfach so, das ist noch nicht vorbei, dass ein Ausgleichungsverhältnis der Geschlechter gesichert ist.
Wie sieht das aus mit der Service-Citoyen-Abstimmung, die wir da machen? Was ist da die Idee von dem Tagesanzeiger und von euch Journalistinnen?
Es ist interessant, wir sind gespalten als Redaktion. Es gibt eine Fraktion, die ist für ein feministisches Nein. Und zwar sagen die, hey, wir haben noch dermaßen viel Ungleichheit in unserer Gesellschaft und die Frauen tragen so viel Alter von Lasten, dass es noch nicht gerechtfertigt ist, den Frauen eine Dienstpflicht aufzuerlegen, was ja eines der Kernelemente ist von dieser Initiative.
Aber eigentlich ein schwaches Argument, oder? Also, wenn man konsequent sein will, dann muss man sagen, eigentlich jetzt hoppla, oder? In Israel macht man das ja auch, oder? Da gehen alle einfach in die Armee. Und jetzt in der Schweiz sind wir auch so weit. Also, ich finde das cool, oder? Also, ich persönlich gehe dort auf jeden Fall Ja sagen.
Ja, du schon. Ich persönlich auch. Ich habe ein Pro geschrieben für die Initiative. Ich habe sogar ich habe auf einer anderen Ebene argumentiert. Ich habe gesagt, es ist wie ein bisschen in der Schweiz sehr tief verwurzelt, dass wir uns milizmässig engagieren. Oder? Es gibt die lokale Politik, die lokalen Organisationen, die Schulen. Das basiert, vieles basiert darauf, dass sich Leute beteiligen und mitmachen. Und das ist ein bisschen am Erodieren. Insbesondere dort, wo man sich langfristig muss engagieren muss. Also sagen wir mal einfach einen Gemeinderat. Ganz simpel gesagt. Und die Service Citoyen Initiative ist für mich auch ein Modell oder ein Werkzeug, um einfach mal zu sagen, stopp, in der Schweiz gibt es wie den Grundsatz, jeder hilft mal mit. Und über das diskutieren wir einfach nicht. Und ich finde das einen schönen Gedanke und bin darum dafür. Aber ich muss sagen, jetzt noch zu dem Frauenargument, ich muss sagen, es gibt einfach eine Ladung, Argument auf dieser Seite, wo ich schon auch Verständnis dafür habe, oder? Also ich habe mit meiner Kollegin Anja Buri habe ich Klinge gekreuzt und du musst mal ihre Argumentation lesen. Oder? Da geht es halt um die Tatsache, dass die Frage von der Kinderbetreuung, die Frage von der beruflichen Vorsorge, die zum Teil ungleich verteilt ist, da kann man schon sagen, ja gut, zuerst muss man andere Probleme lösen. Es ist eigentlich eine Frage von der Prioritätensetzung. Und da habe ich schon Verständnis dafür, auch wenn ich es selber anders gesehen.
Also könnte man ja zum Beispiel sagen, wer ein Kind aufzieht, hat schon mal 50% von der Problematik erledigt. Der hat schon mitgeholfen, dass wir Steuerzahler haben in 20, 30 Jahren.
Ja, also es gibt ja wie separate Diskussionen über die Frage über die demografische Frage, oder? Dass wir ist jetzt auch gerade kürzlich herausgekommen, dass wir noch 1,29 Kinder pro Frau geboren werden in der Schweiz und dass das so tief ist wie noch nie. Und die demografische Diskussion, die ist am Temperatur aufnehmen, oder? Weil dort gibt es eine Verknüpfung zu der Zuwanderung, oder? Irgendjemand muss ja dann sozusagen die fehlenden Jungen, die kommen jetzt einfach aus dem Ausland, die wandern einfach zu.
So. Themenwechsel. Mhm. Du hast ja gesagt, sie sind gut im Schlampen. Das machen wir jetzt wieder rein.
Okay.
Wir reden ganz kurz über das Geld. Oder? Also, früher war es ja wirklich so, wenn jemand ein Auto wollte verkaufen, dann ist er zum Beispiel in die Tage gegangen und hat gesagt, ich habe einen Opel Rekord zum Verkaufen. Und der Franken, der da reingekommen ist, war zugunsten auch von den Journalisten. Jetzt ist das eigentlich fast ein bisschen vorbei. Ihr müsst leben von euch einem digitalen Abonnenten. Ihr müsst leben noch von der Rotation, das, was halt noch gekauft wird auf Papier. Und die Verleger sind so ein bisschen Zocker geworden. Also die haben unter anderem die Swiss Marketplace Group gegründet, sind an die Börse gegangen mit der, sind auf 50 Franken auf die Aktie und jetzt pendeln sie so knapp um 30, 31 Franken. Also die haben es geschafft, innerhalb von ein paar Wochen rund etwa 40% von dem Kurs zu verlieren. Haben die Verleger ein bisschen die Sicht verpasst, wieder zu überlegen, wie bringt das Geld von Tutti und von Ricardo und so weiter. Klassisch, wie das früher gesehen ist, halt auch den Journalisten wieder etwas, damit die auch wieder können schreiben in Ruhe, damit sie nicht jedes Mal daran denken, ich brauche mindestens 7000 Klicks und dann kann ich Werbung schalten dort drauf und dann habe ich meinen Artikel gerechtfertigt. Wo ist eigentlich die Position der Verleger? Wo ist die Position von euch Journalisten?
Mhm. Mhm. Also ich glaube, man muss ein bisschen ausholen da. Und das Wichtigste, was man muss sehen, ist, was machen die Leute eigentlich, wenn du am Morgen durch die S-Bahn laufst und einen Platz suchst? Was machen die Leute auf ihrem Telefon? Und die Jungen, wenn ich dort schaue, die sind auf TikTok und auf Instagram, die schauen Videos, die sind auf YouTube, die sind auf Netflix, sogar am Morgen schon, die schreiben WhatsApps und so weiter. Und wenn sie ein bisschen älter werden, dann siehst du die Leute zum Teil auf News-Apps, zum Teil sind sie auf einem E-Paper und so. Und irgendwie so einmal pro Woche sehe ich jemanden eine Zeitung aus Papier auftun in einem Zug. Und ich glaube, das ist das allerwichtigste Verständnis, dass die Printleserschaft langsam am Aussterben begriffen ist. So. Und das ist etwas, was in allen Ländern gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber parallel passiert. Also in jedem Medienmarkt der Welt siehst du einen langsamen Rückgang, der irgendwie in einem tiefen einstelligen Prozentbereich ist, von den Printabonnenten. Das bricht einfach langsam weg, es erodiert. Und jedes Medienunternehmen muss auf das reagieren. Und hat wählt verschiedene Strategien. Die einen versuchen nach neuen Einnahmequellen und die anderen sind quasi sich am effizienter aufstellen. So. Und das ist halt, die Media hat den Kurs eingeschlagen, dass man sagt, man muss eine gewisse kritische Größe erreichen, oder? Man hat verschiedene Titel aufgekauft und versucht, das führende private Medienunternehmen von dem Land zu sein. Und das versucht man, also macht man vor allem auch mit Größe und mit Reichweite. So. Und da gibt es aber ganz andere Wege. Da gibt es Leute, die gehen extrem in eine Nische, oder? Die wollen einfach eine Nische besetzen und sagen, die Nische die bedienen wir so gut wie sonst niemand und dafür ist die super loyal und gibt uns Geld dafür.
Und was ist die Strategie von euch beim TX-Konzern?
Bei uns ist, wir sagen, wir möchten breit aufgestellt sein und so ein grosses Publikum können ansprechen in dem Land wie möglich. Und denen ein Medienangebot geben, wo wirklich gut ist, wo in die Tiefe führt, wo die Sachen auf den Tisch bringt und wo dran ist an den Themen, wo relevant sind. So. Genau. Und jetzt wenn man noch, oder, was du ja auch noch aufgebracht hast, gleichzeitig ist so die Frage von dem Hintergrund muss man sich wie im Kopf haben. Und was du dir aufgebracht hast, ist quasi die Frage, ja, sollte jetzt quasi von der Anzeige her, sollte man da eine Art Infusion legen über in die Redaktionen und die subventionieren.
Also von den digitalen Plattformen.
Genau. Und es gibt viele Journalisten, die hart dafür sind für das. Und wo den Verleger harte Vorwürfe dafür machen, dass sie das nicht so stark machen. Insbesondere auch unserem Verlag. Und ich muss sagen, ich sehe das wirklich anders. Weil ich... es ist ja jetzt abgespalten in eine andere Subgruppe, die Swiss Marketplace Group, die ist jetzt separat an die Börse gegangen. Ein Teil davon gehört der TX-Gruppe nach wie vor, oder? Der hängt in der Gruppe drin. Aber ich glaube einfach, dass die Medien so wichtig sind, dass sie unabhängig funktionieren müssen. Und ich glaube nicht, dass man kann... dass man sollte abhängig sein von so einer Infusion. Ich glaube, das Medium muss selber im Stand sein, zu fliegen, weil es ist so unklar, was mit diesen Classifieds passiert. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, ja, was ist denn, wenn Kai plötzlich die ganzen Ricardos und so wegräumt, weil Kai das einfach besser kann, oder? Und das ist, oder dann muss nicht mal bis zu der Kai gehen, weil was passiert, wenn Google oder Facebook oder einer der Grossen mal eine wirklich grosse Initiative startet, einen Marktplatz aufzubauen in jedem Markt, so. Und versucht, das Business sich wirklich aggressiv zu holen mit den ganzen Mitteln, die sie haben. Ich meine, die digitalen Angebote, die sind noch nicht so alt. Das ist überhaupt nicht klar, wie es mit denen langfristig weitergeht. Und ich sage, das Medium muss ein stark genuges Argument und eine stark genuges Daseinsberechtigung haben, um einen grossen Teil von den Einnahmen generieren aus dem Markt vom Publikum, wo einem Geld gibt dafür, dass man etwas herstellt, nämlich verifizierte Information und Analyse, dass das so wertvoll ist, dass man mit dem eine Redaktion betreiben kann.
Schauen wir mal schnell die Durchdringung vom Digitalen von diesen Schweizer Produkten an. Nehmen wir mal die NZZ. Die NZZ hat es eigentlich geschafft, dass sie ganz viele Abonnenten haben, die wirklich bereit sind zu zahlen für die Information. Also die haben ein NZZ-Abi haben die und zahlen das. Nachher haben wir auf der anderen Seite den Blick, der zwar auch eine Paywall hat, wo gewisse Artikel sind frei und gewisse Artikel muss man zahlen. Dort ist wahrscheinlich immer die Mehrheit immer noch drauf, auf dem Nicht-Zahlen und liest liest man eher weniger. Und dafür haben sie mehr Werbung nachher. Und jetzt sind ihr so fast wie ein bisschen im Sandwich in der dunkt mehr, oder? Dagi, weiss ich nicht so recht, ist er jetzt eine rein digitale Plattform, die von der Werbung leben kann? Oder hat er ganz Haufen Abis, die so viel zahlen, dass die Journalisten eigentlich finanziert sind?
Ja, also wir sind, sagen wir mal, es kommt ein bisschen auf den Titel drauf an von der Tamedia, sind nicht alle gleich digital transformiert schon. Der Tagesanzeiger ist eigentlich schon relativ weit. Aber es ist klar, wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber unser Ziel ist klar, mit gutem Journalismus so überzeugend sein, dass die Leute ein Abo kaufen. Das ist klar. Und gleichzeitig wollen wir halt auch Reichweite machen, damit wir können digital Werbung ausspielen. Aber gleichzeitig gibt es halt einfach den Printstrang noch, oder? Es gibt die Printabonnenten. Und dann bieten wir so gut wie mögliche Printausgaben an. So. Weil man kann nicht noch das eine machen oder noch das andere. Und du hast recht, oder? Die NZZ ist wahrscheinlich ein bisschen extremer noch fokussiert. Oder hat eine ganze oder sie sind ein Titel. Es ist eine Marke und die NZZ steht für das. Und wir sind mehrere. Also das war immer auch ein bisschen eine Spannung im TX-Konzern. Oder? Es sind mehrere Titel mit eigenen Geschichten. Und die Geschichten die kann man nicht einfach auflösen. Oder? Der Bund und die Berner Zeitung und Batz und der Tagi, das sind verschiedene Marken, wo wenn du in Basel jemanden fragst, dann wird er dir eine lange Geschichte darüber erzählen, wie, was er von der Batz haltet. Oder? Oder der Bund, wo es zum Beispiel ein bisschen als auch immer nahe war bei den Berner Institutionen, also nahe im Sinne von sehr stark rezipiert von Leuten, die in der Berner Verwaltung arbeiten und so. Das sind wir. Und das dann zusammenfügen zu etwas, das ist ein Jahrzehnteprojekt, oder? Du kannst nicht einfach das Gefühl haben, die Geschichten verschwinden, oder? Ich werde immer noch zum Teil darauf angesprochen, dass Leute sagen, ja, TA Media. Aber so heisst der Konzern seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber das hat sich dermaßen eingebrennt, oder? Ja, kurz gesagt, das macht es nicht. Das heisst, es ist nicht ganz so einfach, die Positionierung anzubringen.
Aber muss man denn die ganzen Brands überhaupt noch am Leben erhalten? Könnte man nicht sagen, also Tagesanzeiger ist übrigens noch interessant. Anzeiger, oder? Das Wort ist immer noch drin. Und der Anzeiger ist ja für mich so eine Werbezeitung gewesen, oder? Aber jetzt gehen wir mal zurück.
Steht auch die unabhängige Schweizer Tageszeitung auf dem Zeitungskopf.
Okay. Richtig. Genau. Aber jetzt braucht es der Bund, die Berner Zeitung, Tagesanzeiger, oder wie sie halt alle heissen, braucht sie überhaupt noch eine Basler Zeitung? Könnte das nicht einfach zum Beispiel der Tag könnte die Zeitung heissen.
Also
da gibt es eine Ausgabe, Bern und eine Ausgabe Freiburg und eine Ausgabe, weiß nicht was, also Freiburg, Deutsch-Freiburg selbstverständlich, wäre das nicht viel, viel, viel effizienter.
Also eben, wenn ich jetzt das gerade gesagt habe, die Geschichte von diesen Brands, wie stark die sind, die kannst du nicht einfach, also du kannst das schon machen, aber die Leute werden, du wirst einen extremen Verlust haben, wenn du etwas einfach umbenennst. Du kommst ja niemand drauf, Migros umzubenennen. Oder wie das,
vielleicht wäre das fang gescheiter, wenn man Migros umbenennen würde.
Ja, genau. Aber so eine Marke, die, das ist wie ein Wert kristallisiert an dieser, eine Geschichte kristallisiert an dieser und eine Erzählung.
Ja, aber das sind die 60-Jährigen aufwärts.
Nein, das ist auch bei den Jungen so, oder? Weil die Jungen, die saugen das mit auf. Klar ist das ist nicht so einfach und es braucht immer wieder Erneuerung. Aber das ist einfach etwas, das extrem stark ist. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum auch, wenn du in andere Länder schaust, oder wer sind die führenden Medienmarken dort? Es sind selten wirklich neue, die es vorher nie gegeben hat, die plötzlich mega stark sind. Die sind zum Teil in grossen Nischen aktiv, oder? Nehmen wir zum Beispiel Politico, das amerikanische Medium, oder? Das ist einfach hardcore auf Politinteressierte zugeschnitten, oder? Ist sehr gross geworden, aber es ist Politiker-Nische. Aber die grossen Titel, wo alles dominiert, sind in den USA das Wall Street Journal und New York Times und die alten Bekannten und die grossen Fernsehbrands. So.
Oder? Glaubst du, es braucht immer noch die Zusammenfassung ein bisschen? Also, wenn jetzt jemand sehr hardcore politisch orientiert ist, dann geht er nur noch Politik lesen. Und der andere ist hardcore nur noch wirtschaftsorientiert und der will einfach seine Wirtschaftsinformationen haben und dann sagt, was die dort politisch machen, ist mir eigentlich mehr oder weniger wurscht. Braucht es denn immer noch euch eigentlich als Zusammenfasser ein bisschen? Oder? Also ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Politik, ein bisschen Kultur. Braucht es das eigentlich noch?
Ich glaube, es braucht uns für einen Überblick zu schaffen und zum Kuratieren und zum Priorisieren. Oder? Die Leute kommen zu uns, weil wir ihnen eine Zusammenfassung bieten im Sinne von und ein Grundverständnis darüber, was in der Welt passiert. Und insbesondere in einer gewissen Breite und auch in einer gewissen Tiefe. Also wenn du zu uns kommst, dann bist du informiert. Und nachher gibt es natürlich, ich sage immer, das Buffet ist unglaublich reichhaltig geworden. Und es ist, jeder darf sich nehmen vom Buffet, was er will. Und es ist super interessant, was sich die Leute alles zusammenstellen. Oder? Ich habe letztens eine Reihe Gespräche geführt mit jungen Medienkonsumentinnen und Konsumenten. Und was da alles vorgekommen ist, das ist super interessant gewesen. Also ein zum Beispiel, der schaut YouTube-Dokumentationen beim Zmorgenessen. Und zwar immer so stückchenweise. Und das sind vor allem historische und zeitgeschichtliche Dokumentationen. Und da gibt es eine riesige Bibliothek an Informationen, die rum ist, wo sich ein gewisses Segment bedient. Und natürlich ist das Internet voll von Unsinn und jetzt neu auch AI-Slop, also künstlich generierter Müll. Aber gleichzeitig, wenn man weiss, wo suchen, findet man auch sehr, sehr reichhaltige Sachen. Und durch das, dass das Buffet dermassen vielfältig und reichhaltig geworden ist, ist es schon anspruchsvoller geworden, als einzelnes Medium zu sagen, okay, ihr müsst genau auf dem Buffet uns euch holen, weil wir bieten euch etwas, was sonst niemand hat. So. Und bei uns, bei der Tamedia, beim Tagi, wir sind politisch sehr stark, wir sind einordnend sehr stark, wir sind lokal sehr stark. Wir bieten immer wieder ein bisschen Unterhaltung, wir machen etwas, machen ein bisschen leichteren Zugang zwischendurch. Und wenn du zu uns kommst, dann hast du wie ein sehr ein breites und schnelles Grundinformationsbedürfnis. So. Und du erfährst immer wieder auch Sachen, die du nur bei uns erfährst oder bei uns zuerst erfährst, wo wir führend sind.
Warum sollte Solothurn nicht den Tagi lesen?
Weil er national in der Politik einfach sehr gut bedient ist, zum Beispiel.
Also besser als bei allen anderen.
Das würde ich jetzt mal behaupten, aber das muss ich ja auch.
Also dank dir, oder?
Dank den Leuten, die auf unserer Redaktion arbeiten. Wir sind über 200 Journalisten.
Du hast vorher gesagt, der AI-Müll, also der künstliche Intelligenz-Müll, wie hat sich eigentlich deine Arbeit verändert? Also, seit es das Prompting gibt, du kannst bei Gemini oder bei wem auch immer, oder? Kannst du irgendetwas hineinfragen? Also ich kann zum Beispiel fragen, wer ist eigentlich der Mario Stäuble? Wer ist
hast du dich etwa mit Gemini vorbereitet auf das Gespräch?
Selbstverständlich.
Ei.
Selbstverständlich. Also, Ich habe vorher 6 Stunden gehabt, um mich vorbereiten auf ein Gespräch. Und seit ich KI habe ich etwa 10 Stunden, indem ich so viel Zeug bekomme, dass ich wieder muss nachher büscheln, habe ich noch viel länger. Aber nein, selbstverständlich, ich brauche das. Wie hat sich deine Arbeit verändert in den letzten 24 Monaten?
Also ich glaube, es hat ein bisschen vorher angefangen. Ich weiss noch, ich habe kurz vor ChatGPT rausgekommen, haben wir ein AI-Special gemacht beim Tagi, weil dort die ersten die Bildgeneratoren aufgekommen sind und so und die ersten frühen Textgeneratoren. Und wir haben gefunden, hey, da ist etwas am tun. Und seitdem rebelt es eigentlich laufend. Und ich würde sagen, die ganze journalistische Arbeit, von Recherchen bis hinten raus publizieren, alles ist sich am Verändern. Alles. Und also wenn man ganz vorne anfängt, Recherchen zum Beispiel, also wenn ich etwas wissen würde, tue ich viel nicht mehr googlen, sondern ich tue das mit den AI-Plattformen einfach mal reingehen und schauen, was sie mir etwa zurückspielen. Weil es ist dann wie so, im Moment ist es wie so ein bisschen, man hat einen leicht übermotivierten, aber sehr ungenauen Assistent, wo irgendjemand etwas auf den Tisch rührt und vieles ist gut und dann hat es aber immer wieder riesen Böcke drin, oder? Und so behandle ich es im Moment. Also es geht nicht von dort zu mir durch nachher, ohne dass ich nicht verifiziert habe, weil ich dem nicht traue. Aber gleichzeitig findet er sofort sehr schnell Sachen, wo ich auch nicht drauf gekommen wäre. Oder auch analytisch, zum Teil sind die Maschinen recht stark. So. Also es ist wie ein bisschen ein Ping-Pong im Gang zwischen mir und diesen Bots. Ganz ähnlich, wie du jetzt recherchiert hast, wenn du auch wer ist Mario Stäuble, was macht er und so, und was muss man über den wissen. Da kommt irgendetwas raus, oder? Dann hast du mal einen Startpunkt und das kürzt dir den Weg ein Stück weit ab. Das ist mal die Recherche-Ebene. Und dort gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und dann in der Produktion, also Interviews transkribieren, übersetzen, aufbereiten. Das ist alles maschinenunterstützt machen, oder? Und nachher publizieren, dort fängt es auch an. Also man kann Sachen aufbereiten lassen, man kann Sachen besser korrigieren lassen, man kann es überprüfen lassen. Und nachher hinten raus.
Also, du machst es auch umgekehrt. Du schreibst etwas und zuletzt jagst du es neben KI über und soll dir sagen, ich habe da irgendeinen Fehler drin.
Das mache ich manchmal, ja. Und ich kenne viele Journalisten, die mit dem angefangen haben. Und ich bin recht überzeugt, dass früher oder später wird fertige Produkte geben, die das quasi fixfertig anbieten, so eine Art AI-Fact-Checking zum Beispiel. Es gibt noch kein, ich kenne noch kein Tool, das auf dem Markt ist, das wirklich Qualitätsansprüche erfüllen würde. Aber das wird garantiert kommen. Und oder ich glaube auch, dass also die Form des Journalismus ist am flexibler werden. Oder? Also ob etwas ein Text ist oder ob etwas vorgelesen wird. Also wir haben zum Beispiel eine Vorlesefunktion jetzt auf unserer Plattform, die auch automatisiert erfolgt. Und vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, die Stimme, das ist Roboterzeug, das funktioniert nicht richtig. Aber es fängt langsam an, richtig gut zu werden. So.
Ja. Mario Stäuble, die Stunde ist durch.
Ja.
Ich hätte jetzt gerne noch mit dir darüber diskutiert, was passiert mit Google, wenn niemand mehr googelt und alle nur noch AI machen und dort ist keine Werbung drauf. Das wird ja noch spannend werden.
Das wird sehr spannend.
Mario Stäuble, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeikommen bist.
Sehr gern.
Aktiv Radio Interview.